wird die Kirche durch die große Drangsal gehen müssen. Aus dem Botschafter des Heils in Christo, Jahrgang 1923. Diese Frage war von jeher Gegenstand vieler widerstreitender Ansichten und ist es heute vielleicht mehr als je. Unterziehen wir sie deshalb einer näheren Prüfung. Die Kirche ist ein himmlisches Volk, eine Schöpfung, die sich von jeder anderen unterscheidet, sowohl was ihre Vergangenheit als auch was ihre Zukunft betrifft. Sie hat ihren Ursprung nicht in einem Menschen, wie die Juden sich auf Abraham als ihren Vater berufen, und sie ist nicht dazu gesetzt, sich auf dieser Erde fortzupflanzen, obwohl sie eine Zeit lang auf ihr weilt, denn ihre Berufung ist himmlisch. Sie ist aus gläubigen Juden und Heiden zusammengesetzt, welche einen Leib bilden. Sie hat folglich keine Geschichte, die vor der Zeit liegt, da Jesus zum Himmel auffuhr. Die Kirche bildet in dem Gang der Prophezeiung eine Einschaltung, und diese wird erst geschlossen werden durch die Entrückung der Kirche, gemäß der Verheißung: Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Alles, was mit der Kirche in Verbindung steht, ist himmlisch. Die, welche sie ausmachen, sind Genossen der himmlischen Berufung, Hebräer 3, Vers 1, sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, Epheser 1, Vers 3, sitzen mit in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, Epheser 2, Vers 4, und ihr Bürgertum ist in den Himmeln, von woher sie auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Philipper 3, Vers 20. Wir haben daher auch kein Erbteil hienieden zu erwarten und folglich auch keine besonderen Trübsale zu erdulden, es sei denn die des täglichen Lebens. Ganz anders ist es mit dem treuen Überrest Israels am Ende der Tage. Matthäus 24, Vers 9 bis 13. Unser Erbteil ist von dem ihrigen ganz verschieden, sowohl hinsichtlich des Besitzes selbst, als auch des Ortes, wo es sich befindet. Unser ist ein unverwesliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil, welches in den Himmeln für uns aufbewahrt wird. 1. Petrus 1, Vers 4. Unser Erbe ist himmlisch, nicht irdisch, ist ewig, nicht zeitlich. Und wir werden es besitzen, ehe Israel in das Seinige eingeführt wird. Die große Drangsal, eine Zeit ganz außergewöhnlicher Trübsale, wird im Besonderen über das Volk der Juden kommen. Der Prophet Jeremia nennt sie den Tag ohne Gleichen, eine Zeit der Drangsal für Jakob. Jeremia 30, Vers 7. Der Herr spricht von ihr als von einer großen Drangsal, in Matthäus 24, Vers 21, und in Offenbarung 7, Vers 14 wird sie die große Drangsal genannt. Sie folgt unmittelbar auf die Entweihung der heiligen Städte durch den Gräuel der Verwüstung, in Matthäus 24, Vers 15. Aber das ist nicht unsere, des himmlischen Volkes, Erwartung. Oder erwarten wir die Rückkehr der Juden in ihr Land, den Wiederaufbau ihres Tempels als Anzeichen des Kommens des Herrn für seine Kirche? Wenn es so wäre, dann brauchten wir nicht zu wachen und zu warten. Wir könnten ganz unbesorgt sein, könnten schlafen, bis diese Ereignisse sich vollzogen hätten. Wir erwarten aber nichts dergleichen, denn für die Rückkehr des Herrn zur Entrückung seiner Kirche gibt es weder ein vorhergehendes Anzeichen noch eine bestimmte Stunde. Der Herr ist hingegangen, um die Städte für uns zu bereiten, und wenn er sich von seinem Thron der Herrlichkeit erhebt, wenn sein Ruf in unseren Ohren widerhallt, dann wird die gesamte Kirche dem Herrn entgegeneilen. Der ganze Leib wird mit dem Haupte vereinigt werden. Da ist aber niemand, der uns sagt oder sagen könnte, wann dies geschieht. Wir sollen wachen wie eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet, ohne zu wissen, zu welcher Stunde er kommt. Dieses beständige Warten ist geeignet, unseren Eifer für den Herrn anzuspornen, denn die Zeit ist kurz. und uns in einem Zustand der Heiligkeit zu bewahren. Unsere Blicke sind der himmlischen Heimat zugewandt, von woher wir den Herrn als Heiland erwarten. Wir begegnen einem ganz ähnlichen Zustand des Wachens in Matthäus 24, Vers 42 bis 44. Wachet also, denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen. In dieser Stelle müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Bezeichnung richten, den Titel, welchen der Herr annimmt. Nur so können wir Verständnis für die Frage finden, ob es die Kirche ist, welcher der Herr hier zu wachen befiehlt, oder Israel bzw. der gläubige Überrest aus diesem Volke. In Matthäus 16, Vers 13 fragt Jesus die Jünger: Wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 16. Beachten wir wohl den Unterschied. Der Herr nennt sich den Sohn des Menschen, Petrus nennt ihn Sohn des lebendigen Gottes. Die Bezeichnung Sohn des Menschen wird zum letzten Mal vom Heiligen Geist gebraucht in Apostelgeschichte 7, Vers 56, in dem Gesicht des Stephanus. Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Den Schluss dieses Kapitels muss man im Lichte von Lukas 19, Vers 12 bis 14 lesen. Es war der letzte Mahnruf, der an Israel als Volk gerichtet wurde. Deshalb wird Jesus hier der Sohn des Menschen genannt. In den Briefen finden wir keine Spur mehr von diesem Titel. Es folgt daraus, dass der Titel Sohn des Menschen zu der Kirche als solcher in keiner Beziehung steht. Israel und die Welt haben unmittelbar mit dem Sohne des Menschen zu tun. Es ist der Titel, unter welchem der Herr als Richter erscheint, und der Ausspruch: Wachet, denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen, bezieht sich nicht auf das Warten der Kirche, sondern auf das Warten des gläubigen jüdischen Überrestes in den letzten Tagen. Überdies beschäftigen sich die Kapitel 24 und 25 des Evangeliums nach Matthäus mit den Dingen, die kommen sollen, wenn die Kirche nicht mehr auf Erden sein wird. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 10 und 11: Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Viele erklären diese Stelle so, als wenn da stände: Ich werde dich bewahren durch die Stunde der Versuchung hindurch. Etwa wie es bei Noah der Fall war, welcher mit den Seinigen durch das Wasser hindurch gerettet wurde. 1. Petrus 3, Vers 20. Aber der Wortlaut ist ganz klar und einfach. Das, was zu der Versammlung in Philadelphia gesagt wird, bedingt die Vorstellung von einem Bewahrtbleiben außer oder getrennt von der Stunde der Versuchung. Von den beiden Vorbildern des Alten Testamentes, Henoch und Noah, wurde der erstere vor der Sündflut und der andere durch die Sündflut hindurch bewahrt. So wird auch die Kirche, die durch Henoch dargestellt wird, vor der hereinbrechenden Flut bewahrt bleiben, nicht aber jene Klasse von Gläubigen in zukünftigen Tagen, von denen in Offenbarung 7, Vers 14 die Rede ist. Ein Teil desselben wird um seines Zeugnisses willen den Tod erleiden, die anderen werden, wie Noah, am Leben erhalten bleiben, trotz der Gewalt und der Verfolgung, die dann eintreten wird, und werden lebend in das tausendjährige Reich eingehen. Wenn aber die Kirche nicht durch die große Drangsal hindurchgehen wird, so können die Gläubigen von Offenbarung 7, Vers 14 auch nicht die Kirche darstellen. An die Gläubigen in Thessalonik schreibt Paulus: Wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Was ist dieser kommende Zorn? Sicherlich nicht der Zorn Gottes, der auf uns ruhte, als wir noch Kinder des Zornes waren. Wir sind das heute nicht mehr. Es ist auch nicht der Zorn, der durch die Untreue der Kirche hervorgerufen werden könnte, denn auf das Wort Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde, Offenbarung 3, Vers 16, folgen keinerlei Androhungen von Strafe. Es kann schließlich auch nicht der göttliche Zorn sein, der sich in dem Gericht vor dem großen weißen Thron offenbart. Denn wir werden dort nicht zu erscheinen brauchen, wenigstens nicht als Angeklagte. Es bleibt also nur ein Ausweg, nur eine Antwort auf unsere Frage. Der kommende Zorn ist das Gericht, das über die gottlose Welt und vor allem über das schuldige Volk der Juden kommt. Es ist der große Tag des Zorns, der so oft in den Propheten beschrieben ist. Es ist die große, vom Herrn angekündigte Drangsal, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Matthäus 24, Vers 21 und Offenbarung 7, Vers 14. Auf diesen Zorn beziehen sich auch die Worte, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Offenbarung 6, Vers 16 und 17. Aus allen diesen Schriftstellen geht mit genügender Deutlichkeit hervor, dass dieser Zorn noch zukünftig ist. Die Kirche hat ihn nicht zu befürchten, weil sie vorher entrückt werden wird. Ihr Gericht ist beendet und nie mehr kann sie einen Zorn treffen. Der kommende göttliche Zorn kann nicht in dieser Gnadenzeit in Erscheinung treten. Wir leben an dem Tage des Heils, in der Zeit der Gnade, nicht aber in dem Zeitabschnitt der großen Drangsal. Trotz der reißenden Fortschritte des Bösen und der zunehmenden, von der Welt gewollten Entfernung von ihm, den Gott sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, Apostelgeschichte 2, Vers 36, sind wir nicht zu der Annahme berechtigt, dass die Zeit der Gerichte bereits begonnen habe. Vielmehr wird heute noch dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, Jesaja 26, Vers 10. Die Güte Gottes leitet zur Buße, Römer 2, Vers 4. Noch ist es die Zeit, wo der Herr langmütig ist, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen, 2. Petrus 3, Vers 9. Das in Aussicht gestellte Gericht, der kommende Zorn, wird zurückgehalten, solange die Gesandten Christi noch in der Welt sind. Wie Paulus sagt, so sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Die Aufgabe eines Gesandten besteht darin, die guten Beziehungen zwischen zwei Staaten aufrechtzuerhalten, und solange er nicht zurückgerufen ist, wird der Krieg nicht erklärt. So werden denn auch im vorliegenden Falle die Gerichte, welche über die in Aufruhr gegen Gottes Autorität befindliche Erde kommen sollen, zurückgehalten, solange wir, die Gesandten Christi, noch hienieden sind. Gott ist selbstverständlich alleiniger Herrscher und, wenn es ihm gut dünkt, hat er das Recht zu strafen, zu züchtigen und zu demütigen. Er macht auch von diesem Recht Gebrauch, und wer kann sich dagegen auflehnen, wer sich ihm entziehen? Aber wenn er Gericht an einem Volke oder an einem Einzelnen übt, so ist das doch etwas ganz anderes als der kommende Zorn, der sich am Ende der Tage über die ganze Erde ergießen wird. Der großen Drangsal muss die Rückkehr der Juden in ihr Land und der Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalem vorangehen. Sie wird, wie bereits gesagt, ihren Anfang nehmen, wenn der Gräuel der Verwüstung an heiligem Orte stehen wird. Matthäus 24, Vers 25. Das zurückgekehrte Volk und der wiederaufgebaute Tempel reden eine deutliche Sprache von der Erneuerung der jüdischen Nation und der Wiederherstellung des levitischen Gottesdienstes. Von neuem werden Anbeter in Jerusalem ihre Opfer Gott darbringen, gerade jene frommen Juden, der treue Überrest aus dem Volke, von dem wir wiederholt sprachen, und der am Altar im Tempel Gottes anbeten und ihm angenehm sein wird. Das Opfer wieder dargebracht werden, darauf weisen Altar und Tempel hin. Der Dienst vor Gott würde ohne sie auch nicht vollständig sein. Zugleich wissen wir, dass im tausendjährigen Reich wieder geopfert werden wird wie früher. Vergleiche Jesaja 56, Vers 7 und Hesekiel Kapitel 44 und Kapitel 46. Wenn die Kirche durch die große Drangsal gehen müsste, würde es gleichzeitig zwei Arten von Gläubigen auf der Erde geben, und zwar beide von Gott anerkannt. Die einen würden im Tempel zu Jerusalem in alter Weise anbeten, die anderen, die Kirche, im Geist und in Wahrheit, weder auf einem Berge noch zu Jerusalem. Johannes 4, Vers 21 bis 24. Welch ein unvereinbarer Widerspruch. Man sieht, die Schwierigkeiten sind unüberwindlich für die Annahme, dass die Kirche durch die große Drangsal gehen müsse. Weiterhin wird von einigen behauptet, wir befänden uns gegenwärtig schon in der großen Drangsal. In diesem Falle müsste man aber zugeben, dass die Drangsal verhältnismäßig sehr leicht zu ertragen wäre und dass der Zorn Gottes, der furchtbare Tag, von dem die Propheten, der Herr Jesus selbst und die Apostel gesprochen haben, sich auf einige ernste Unannehmlichkeiten und Prüfungen beschränkte, die wir ohne allzu große Mühe ertragen könnten. Dass es auch heute Trübsale gibt, Apostelgeschichte 14, Vers 22, wird niemand bestreiten, aber diese sind wahrlich nicht die große Drangsal. Schließlich meinen einige, dass nur solche Gläubige, die wachen und warten, bei der Ankunft des Herrn entrückt, dass die anderen aber zurückgelassen würden. Aber dann würde doch die Kirche im Himmel nicht vollständig sein, und es würden Glieder am Leibe Christi fehlen. Nicht eine einzige Schriftstelle rechtfertigt eine solche Annahme. Woher weiß man übrigens, dass es im gegebenen Augenblick überhaupt noch Gläubige geben wird, welche nicht wachen und warten werden? Die oft angeführte Stelle, Matthäus 24, Vers 40 und 41, alsdann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Spricht von der Auswahl im Gericht, bei der Erscheinung des Sohnes des Menschen, nicht aber von der Entrückung der Kirche. Von dieser ist eben in dem ganzen Kapitel keine Rede. Und wenn Paulus sagt, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei, Epheser 5, Vers 27, so kann man nicht gut annehmen, dass dann, wenn die Kirche dem Herrn so dargestellt sein wird, sich noch einzelne Glieder dieses verherrlichten Leibes auf der Erde befinden werden und das Seufzen und mit der traurigen Aussicht durch die große Drangsal und die Ängste des Gerichts Gottes gehen zu müssen. Der Hinweis auf die törichten Jungfrauen in Matthäus 25, Vers 3 und die daran geknüpfte Behauptung, das von uns Gesagte sei nichts als Theorie, ist hinfällig. Die so reden, vergessen ganz, dass das Reich der Himmel nicht gleichbedeutend ist mit der Kirche.